Schüttelt die Kissen auf und holt euch die Kuscheldecke ran. Hier ist Nico am Mikro und ihr seid genau richtig, denn wir haben eine spannende Geschichte für euch. Sindbads Reisen. Sindbad hat auf seinen Reisen schon so viel erlebt. Das Einzige, was er noch lieber macht als Reisen, ist von diesen Reisen zu berichten. Und dieser Sindbad, sagen wir, der mag's gerne aufregend. Ich meine, er könnte ja auch einfach zu Hause bleiben und in aller Ruhe sein Leben leben. Aber nein, er muss immer raus und will vom Leben wissen, was es zu bieten hat. Und was hat es zu bieten? Na, das soll er euch am besten selbst erzählen.
Ich bin Sindbad, der die Schrecken des weiten Meeres tausendfach durchlitt, der tödlicher Gefahr so viele Male ins Auge sah. Ich bin Sindbad, der stets glückliche Heimkehr fand und Errettung aus höchster Not. So nimm Platz auf den weichen Kissen meines Hauses und höre, Freund, dass ich dir von meinem Schicksal erzähle. Meine erste Reise hatte ich als einfacher Kaufmann begonnen, der nichts hatte als die Ware, die er mit sich führte. Heim nach Bagdad kam ich aber als reicher Mann, mit einem Beutel voll Gold und einem anderen Beutel voller Diamanten. Ich muss sagen, der Reichtum stand mir gut. Ich lebte im Luxus wie ein Fürst, ruhte, wenn ich ruhen wollte, jagte, wenn ich Lust dazu hatte, ritt auf meinen edlen Pferden oder gab ein Festmahl für meine Freunde. Ein herrliches Leben. Aber schon nach einem Jahr wurde es mir langweilig. Zwar waren meine Reichtümer bei weitem nicht aufgebraucht, aber dennoch dachte ich mir, ich könnte wieder eine Kaufmannsfahrt unternehmen, um erneut mit reichem Gewinn zurückzukehren. Es reizten mich die Abenteuer, mir unbekannte Weltgegenden zu bereisen. Also kaufte ich Handelsware, belud mehrere Boote, übergab die Aufsicht über mein Haus einem treuen Diener und fuhr mit den Booten nach Basra, um mir dort ein Schiff zu suchen. Ich fand ein Schiff mit starken Planken und Segeln, guter Mannschaft und einem wackeren Kapitän, das noch Platz hatte für einen Kaufmann und seine Waren. Mit mir an Bord waren junge Kaufleute, die erst noch ihr Glück zu machen suchten, und ein erfahrener, fetter Kaufmann, der schon viele Fahrten erlebt hatte und alle Ecken der Welt kannte. Am nächsten Tag stachen wir in See. Wohl 3 Monate lang fuhren wir vor dem Wind und erreichten die Ufer ferner Länder, in denen wir Handel trieben und gute Gewinne erzielten. Nachdem wir in einer reichen Hafenstadt, in der mit den seltensten Gewürzen gehandelt wurde, all unsere Ware verkauft hatten und uns von dem Erlös Säcke voller Pfeffer, Safran, Zimt und anderer wertvoller Gewürze günstig erworben hatten, beluden wir die Laderäume und nahmen Kurs auf die Heimat, um unsere Ladung dort mit enormem Gewinn zu verkaufen. Doch kaum waren wir 3 Tage bei günstigem Wind unterwegs, da setzte eine Flaute ein, die uns stillstehen ließ, mehr als 1 Woche lang. Nicht der leiseste Wind war zu spüren, und die Stille und der Stillstand mitten auf dem Meer sorgten für Unruhe auf dem Schiff. Schon gab es Streit zwischen den jungen Kaufleuten wegen Nichtigkeiten. Die Haifische umkreisten uns und die Miene des Kapitäns wurde täglich sorgenvoller. Nach 10 Tagen bemerkten wir am Horizont eine Wolke, die sich uns näherte. Diese Wolke aber war nicht hoch am Himmel. Es war ein großer Nebel, der auf uns zukam und uns umfing und jegliche Sicht raubte. Wind war keiner zu spüren, aber wir bemerkten, dass ein Ruck durch das Schiff ging, ein Knarzen und Zerren der Taue. Das Schiff bewegte sich wieder, getragen von einer unsichtbaren Strömung, die wohl der Nebel mit sich gebracht hatte. Da sank der Kapitän auf seine Knie, erhob die Hände zum Himmel und sprach laut die Gebete, die der Todgeweihte spricht. Vor Furcht zitternd sanken wir ebenso auf die Knie, denn der Kapitän war der mutigste unter uns und seine Furcht raubte uns alle Zuversicht. »Hört, ihr Unglücklichen«, rief er, »verloren sind wir und ohne Hoffnung. Wir treiben in einer Strömung, die uns geradewegs ins Verderben zieht.« So sprach er zu uns. »Lasst alle Hoffnung fahren. Wir treiben auf die Insel der Affen zu. Eine Insel, der bisher kein Mensch je lebend entronnen. Die blanken Gebeine unglücklicher Seeleute zieren das Ufer, dem wir nicht entkommen können. Verrichtet eure Gebete und schließt mit eurem Leben ab.« Einige von uns weinten laut und verdammten den Tag ihrer Abfahrt. Andere, so auch ich, verrichteten still ihre Gebete. Danach jedoch sprang ich auf, stürzte zur Reling und versuchte in dem Nebel, der uns immer noch umfing, etwas zu erkennen. Tatsächlich schälte sich langsam und undeutlich ein schwarzer Schatten aus dem Ungewissen. Ein Felsen vor uns, mitten im Meer. Voller Angst rief ich: »Land, Land voraus!« Diese Nachricht ließ den Kapitän wieder an seine Pflichten denken und riss ihn aus seiner Verzweiflung. Sofort befahl er, die Anker zu werfen. Die Matrosen eilten an die Winden und die Anker, einer an jeder Seite, rauschten in die Tiefe. Da das Meer hier so knapp vor dem Felsen nicht tief war, trafen die Anker schon bald den Meeresboden und hielten das Schiff mit straffen Tauen fest. Unnachgiebig zerrte die Strömung an uns, begierig Schiff und Mannschaft an den Felsen der Affeninsel zerschellen zu lassen. Der Kapitän gab Befehl, alles, was nicht nied- und nagelfest sei, von Bord zu werfen, um das Gewicht des Schiffes zu verringern. Beherzt an unser Glück glaubend, packten wir alles, was irgendwie entbehrlich war, und warfen es ins Meer. Unsere Ware, unsere Betten, unser Gold, Werkzeuge, Waffen, Geschirr, ja sogar unsere Mäntel, alles musste vom Schiff. Die Strömung zerrte an den Ankertauen, die zum Zerreißen gespannt waren. Die Planken ächzten unter dieser Last und die Strömung des Meeres rauschte am Leib des Schiffes entlang, dass jeder Winkel erbebte. Doch plötzlich ließ die Macht des Meeres nach. Die Taue lockerten sich wieder und Stille hüllte uns ein. Der Nebel, der uns die ganze Zeit umfangen hatte, lichtete sich etwas. Wir konnten sehen, wie nah die Küste mit ihren spitzen Felsen war. Und wir sahen die Affen. Wilde Kreaturen, ganz bedeckt mit schwarzen, klebrigen Haaren. Zu Hunderten stürzten sie, da die Strömung nachgelassen hatte, ins Meer und schwammen zu uns herüber. Nun vermissten wir die Waffen, die wir gerade erst ins Meer geworfen hatten. Wehrlos den wilden Kreaturen ausgeliefert, mussten wir zusehen, wie die Affen scharenweise unser Schiff erklommen. Von allen Seiten strömten sie an Deck wie eine schwarze Flut mit gelben Augen, die aus dem Meer aufsteigt und auf die Planken schwappt, unaufhaltbar. Die Affen packten uns und warfen einen jeden in hohem Bogen von Bord. Diejenigen von uns, die nicht schwimmen konnten, ertranken jämmerlich. Die anderen schwammen ans Ufer, manche mit letzter Kraft. Hilflos beweinten wir die Ertrunkenen, jedoch wussten wir nicht, dass uns noch viel Schrecklicheres bevorstand. Zunächst sahen wir mit Entsetzen, dass die Affen, die ja unser Schiff geentert hatten, nun die Segel setzten, als wären es keine wilden Tiere, sondern erfahrene Matrosen. Unser Schiff, gesteuert von den schrecklichen Affen, segelte davon, mitsamt all unseren Hoffnungen. Und wir standen am Ufer, verloren. Der Kapitän, der zwar nun kein Schiff mehr hatte, aber immer noch die Befehlsgewalt, trocknete als erster seine Tränen und begann über unser Unglück nachzudenken. Zunächst sollten wir das Ufer absuchen, ob wir nicht etwas von unserer Ladung wiederfänden. Doch da war nichts. Nichts von dem, was wir über Bord geworfen hatten in unserer Not, war an den Strand gespült worden. Nicht das kleinste Fässchen, keine einzige Truhe, nichts. Enttäuscht warteten wir darauf, was der Kapitän als nächstes tun wollte. Als er die Hoffnungslosigkeit in unseren Augen sah, stand er auf, sprach zu uns und machte uns Mut. »Wir würden uns ein Haus bauen«, sagte er. und dort darauf warten, dass eines Tages ein Schiff käme, um uns zu retten. Insgeheim dachte ich bei mir, dass die Affen, die uns unser Schiff entführt hatten, womöglich auch einmal Schiffbrüchige gewesen waren, die sich in den Jahren der Einsamkeit von Menschen in Bestien verwandelt hatten. Doch ich sprach meine Gedanken nicht laut aus, sondern marschierte mit den anderen zusammen los, um uns Nahrung und einen Platz für unser Lager zu suchen. Tatsächlich fanden wir Nahrung im Überfluss. Es gab Früchte und Kokosnüsse auf der Insel. Wir fanden eine Stelle, an der Schildkröten lebten, aus denen wir Suppe kochten und deren Eier wir aßen. Und wir fingen Fische in einer kleinen Bucht. Am dritten Tag entdeckten wir etwas Seltsames. Einen Palast mit einer hohen Mauer außen herum und einem schweren Tor aus schwarzem Ebenholz, das weit offen stand. Wir traten ein, und da wir in den letzten 3 Tagen niemanden getroffen hatten, wunderte es uns nicht, dass der Palast und alle Nebengebäude verlassen waren. Hatten hier die Affen gelebt? Wer hatte dieses Haus erbaut? Wir hatten keine Antworten. Doch wir waren froh, einen angenehmen Platz zum Wohnen gefunden zu haben. Da die meisten Dächer eingestürzt waren, richteten wir unsere Betten im Hof des Palastes unter einem Vordach, um vom nächtlichen Tau geschützt zu sein. Erschöpft sanken wir nieder und schliefen ein. Unser Schlaf währte nicht lange. Geweckt wurden wir von einem Beben, das immer stärker werdend den Boden vibrieren ließ. Das Erdbeben, das wurde uns schnell klar, rührte von Schritten, die wohl ein Untier ankündigten. Mit jedem Schritt wurde das Beben schlimmer, und während schon die Dachziegel zu Boden fielen, sahen wir, was da auf uns zukam. Es war ein Riese, ganz schwarz behaart, mit schrecklichen roten Augen und hässlichem Maul. Der Riese trat durch das Tor, setzte sich auf eine Bank am Rande des Hofes und besah uns neugierig. Vor Angst schlotternd harrten wir der Dinge und sahen, wie der Unhold einen Stapel Holz aufrichtete und in aller Ruhe entzündete. Danach trat er zu uns her, besah einen nach dem anderen, packte dann mich am Genick und setzte mich auf seine Hand. So nah am Gesicht des Riesen konnte ich den Gestank, den er ausatmete, kaum ertragen. Er leckte mich ab, roch an mir, drückte an meinen Armen und Beinen, gerade wie ein Metzger, der sich das Schlachtvieh ansieht. Dann packte er mich wieder, setzte mich zurück auf den Boden, weit weg von den anderen, und nahm dann den nächsten meiner Kameraden auf die Hand, um ihn zu begutachten. Als er den Kapitän, den kräftigsten von uns, hochhob und besah, leckte der Riese über seine Lippen, grunzte freudig und brachte den armen Kapitän um wie ein Huhn. Danach briet er ihn, fraß ihn auf, warf die abgenagten Knochen zu Boden und legte sich auf seine Bank, um den Rest der Nacht dort zu schlafen. Bleich vor Schrecken und am ganzen Leib zitternd, verharrte ein jeder wie festgewachsen an dem Ort, an den der Riese ihn gesetzt hatte. Die Nacht verging quälend langsam, erfüllt nur von den Geräuschen des Menschenfressers. Bei Sonnenaufgang erhob sich der Riese und ging davon, ohne uns eines weiteren Blickes zu würdigen. Er war sich wohl sicher, dass wir ihm nicht entwischen konnten. Als der Donner seiner Schritte im Wald verhallt war, setzten wir uns zusammen und berieten. Unser Rat währte nicht lange. Wir beschlossen, die Insel zu erkunden und nach einem Fluchtweg zu suchen. Nachdem wir die Knochen des Kapitäns bestattet hatten, teilten wir uns in 4 Gruppen auf und verabredeten, am Abend, bevor der Riese zurückkehren würde, wieder an diesem Ort zusammenzukommen und Bericht zu erstatten. So taten wir es. In jede Himmelsrichtung brach eine Gruppe von uns auf. Noch vor dem Abend trafen wir uns alle wieder, unversehrt, doch ohne Hoffnung. Das Meer wütete an allen Ufern mit solcher Wucht an die Küste, dass der Versuch, mit einem Floß zu entkommen, bereits in der Brandung scheitern würde. Auch hatten wir kein Versteck gefunden, in dem wir vor dem Menschenfresser sicher gewesen wären. Unsere Lage war hoffnungslos. Und sie wurde noch schlimmer, als die donnernden Schritte des Riesen den Boden unter uns wieder erbeben ließen. Es erging uns so wie am Abend zuvor. Diesmal wurde der Koch gefressen. Die Nacht verbrachten wir ohne Schlaf und traurig. Am Morgen erwachte der Riese, aber diesmal ging er nicht einfach weg, so wie am Tag zuvor, sondern er nahm einen Sack, packte einen der Matrosen und steckte ihn hinein. Den Sack über der Schulter spazierte der Menschenfresser davon. Unsere Beratung war kurz. Wir entschieden uns für den Kampf. Ich meldete mich zu Wort und sagte, den zu bekämpfen, der uns mit dem Tod bedroht, mag uns zur Ehre gereichen. Und vielleicht mit etwas Glück und Hilfe gewinnen wir den Kampf. Aber lasst uns auch auf die Flucht sinnen. Töten wir ihn, so ist es gut. Aber wenn der Plan misslingt, so könnten wir, hätten wir ein Floß, doch zumindest immer noch ins Meer fliehen. Ertrinken wir darin, so ist es besser, als gefressen zu werden. Meine Kameraden waren einverstanden. Und so bauten wir zwei Flöße, damit wir auch alle darauf Platz fänden. Danach schnitten wir zwei mächtige Spieße und härteten sie über dem Feuer. Unser Plan war, dem schlafenden Riesen die Spieße in die Augen zu stoßen. Danach komme, was wolle. Voller Angst, die gehärteten Spieße im Versteck, warteten wir. Unser Plan bedeutete, dass einer von uns heute Abend noch aufgefressen würde. Doch wir wussten keinen anderen Rat und ergaben uns in unser Schicksal. Der Riese kam. Er fraß den fetten Kaufmann und schlief ein. Voller Wut holten wir unsere Waffen aus dem Versteck. Wir hielten die Spitzen der Spieße ins Feuer und brachten sie zum Glühen. Danach teilten wir uns in zwei Gruppen. Jede packte einen Spieß und wir gingen in Stellung. Zugleich stießen wir zu. Der Riese sprang auf, brüllend vor Schmerz. Er versuchte uns zu erahnen, zu ertasten, zu erschnuppern, doch er konnte uns nicht finden. Er tappte, betäubt vom Schmerz, blind tastend durch den Hof und verschwand kreischend durch das Tor. Wir eilten zum Ufer des Meeres und warteten ab. Sollte der Riese nicht wieder auftauchen, dann würden wir unsere Flöße noch fester bauen und uns Zeit lassen. Sollte er aber noch leben, würden wir in See stechen. Etliche Stunden rührte sich nichts. Doch dann spürten wir die Erde beben, mehr noch als die Tage zuvor. Der Riese kehrte zurück, gestützt auf seine Frau, die sogar noch größer und furchterregender war als er selbst. Ohne zu zögern, schoben wir die Flöße in die wütend gegen uns anrennende Brandung des Meeres. Wasserberge brachen über uns, tonnenschwer mit der Wucht von 1000 Schmiedehämmern. Begierig, uns zu ertränken, warf sich der tobende Ozean auf uns. Wie durch ein Wunder blieben wir am Leben. Wir klammerten uns an das rettende Holz und eine glückliche Strömung zog uns vom Ufer fort, weg von den brechenden Wellen und fort auch von dem Menschenfresser und seiner Frau, die inzwischen ebenfalls das Ufer erreicht hatten. Die Frau sah uns und sie sah, dass wir ihnen entflohen. Und sie befahl ihrem blinden Mann, Felsbrocken zu suchen und sie ihr zu bringen. Sie selbst nahm ebenfalls einen Felsbrocken und schleuderte ihn. Doch sie verfehlte uns um etliche Manneslängen. Der Riese hatte inzwischen einen anderen Felsbrocken gebracht und ihn seiner Frau gegeben. Der zweite Wurf streifte unser Floß, dass es schwankte und fast auseinanderbrach. Der dritte Wurf versenkte das Floß unserer Kameraden, die allesamt ins Meer fielen und in den wilden Strudeln ertranken. Die Strömung trieb unser Floß immer schneller auf das offene Meer hinaus. Die Felsbrocken, die die Menschenfresserfrau schleuderte, erreichten uns nicht mehr. Wir waren dem Grauen entkommen, aber von unserer Mannschaft waren nur mehr drei Mann übrig. Ein Matrose, ein junger Kaufmann und ich. Einsam trieben wir auf dem Meer. Zwei Tage und zwei Nächte verbrachten wir so auf unserem Floß. Am Abend und in der Frühe breiteten wir unsere Turbane aus, um den Tau der Nacht aufzufangen. Dann pressten wir das Wasser aus dem Stoff und tranken es. Doch es war nicht genug. Der Durst plagte uns. Um die Zeit zu verkürzen und meinen Kameraden Mut zu machen, erzählte ich ihnen von meinen Abenteuern, die ich auf der ersten Reise erlebt hatte, von Schiffbruch, Riesenschlangen und Rhinozerossen. Doch als der dritte Tag anbrach und der letzte Tropfen aus dem Stoff unserer Turbane gewrungen war, schwand unsere Hoffnung auf Rettung. Da sah ich, zuerst ungläubig, vielleicht ein Trugbild, da sah ich am Horizont ein Segel. Wir sprangen auf, wedelten mit unseren Turbanen in der Luft, schrien aus Leibeskräften. Und tatsächlich, die Mannschaft des Schiffes sah uns, wendete und nahm uns an Bord. Dem Verdursten um Haaresbreite entronnen, legten wir uns in den Schatten der Segel und tranken den Tee, den uns unsere Retter anboten. Wir hatten noch mehr Glück. Das Schiff steuerte auf Basra zu, das wir nach einem Monat ruhiger Fahrt erreichten. Dort verabschiedete ich mich von meinen Freunden und reiste nach Bagdad weiter. Als reicher Kaufmann war ich auf Reisen gegangen. Nur mit dem, was ich am Leibe trug, kehrte ich zurück. Doch ich beschwerte mich nicht, denn ich war am Leben und gesund. Außerdem hatte ich noch genügend Reichtümer von meiner ersten Fahrt, sodass ich kein armer Mann war. Ich wohnte wieder in meinem Haus, doch lebte ich bescheiden, speiste täglich die Armen der Stadt und verbrachte zufrieden meine Zeit mit Freunden, die begierig waren, von meinen Abenteuern zu hören. So verbrachte ich wohl 2 glückliche Jahre, bis mich die Abenteuerlust erneut packte und ich eine dritte Fahrt unternahm. Aber davon, liebe Freunde, erzähle ich ein anderes Mal.
Was für ein Erlebnis. Da ist Sindbad nur mit viel Glück dem Tod entkommen. Und interessant, wie sich danach sein Blick ändert, dass er, obwohl er mit weniger zurückgekommen ist, auf einmal sehr zufrieden und glücklich ist. Weil er weiß, das hätte auch ganz anders ausgehen können, diese Reise hätte meine letzte sein können. Aber zum Glück ist sie das nicht. Sindbad hat überlebt und nachdem er 2 Jahre glücklich vor sich hingelebt hat, packt es ihn doch. Er will wieder reisen. Das Gute ist, wir müssen keine 2 Jahre warten auf sein nächstes Abenteuer. Nein, wir bekommen es direkt morgen. Da erzählt er uns nämlich schon wieder eine neue Geschichte. Macht's gut, bis dahin, euer Nico am Mikro.
Du willst die Welt checken? Dann hör doch mal rein bei Checkpot, der Podcast mit Checker Tobi. Den Checkpot gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.